bei Rückstand. Nikos mega hot. Und händelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor liegt.
Moin, es ist Donnerstag, der 10. Mai 2018, eine etwas ungewöhnliche Aufnahmezeit um 11:30 mittags und ihr hört den Millern-Ton vor dem letzten Spiel der Saison gegen den MSV Duisburg am kommenden Sonntag. Ich bin Yannick und mein Gast gibt heute sein Debüt nicht nur bei uns, sondern im Bereich Podcast generell. Moin Jan.
Moin.
Schön, dass du dich bereit erklärt hast, hier bei uns über den MSV zu sprechen. Es war ein bisschen schwierig, Gesprächspartner für den MSV zu finden. Ja, du hast gerade schon gesagt, du gibst dein Debüt im Bereich Podcast. Stell dich doch einfach mal kurz den Hörerinnen und Hörern vor. Wer bist du, was machst du und warum der MSV Duisburg?
Ja, guten Tag, liebe Millern-Ton-Hörer und Hörerinnen. Ich bin Jan, 24 Jahre aus Duisburg, bin seit, ich würde sagen, 2004 relativ regelmäßig beim MSV. War früher ein bisschen tiefer in der Materie drin, mittlerweile nicht mehr ganz so sehr. Studiere Wirtschaftswissenschaften in Mülheim an der Ruhr. Dementsprechend wohne ich auch noch hier. Und seit ein paar Jahren interessiere ich mich auch für den FC St. Pauli. Bin da regelmäßig auch am Millern-Tor und unterwegs, immer dabei, wenn es hier in der Nähe ein Spiel sind. Und über Freunde und Bekannte, in dem Fall den Philipp, wurde ich jetzt hier auf Yannick hingewiesen und bin deswegen heute dabei.
Ja, sehr schön. Ja, wenn du schon sagst, ja, so Spiel des FC St. Pauli im Umfeld, ist ja mit jetzt Düsseldorf noch einer weggegangen, ne? Von Vereinen, die man sich im Umfeld angucken könnte. Gibt ja jetzt eigentlich nur noch Duisburg und Bochum, ne? Ja gut, Köln kommt jetzt wieder runter dafür.
Also diese Saison war ich auf jeden Fall in Paderborn dabei im Pokal, ich war in Bielefeld, ich war in Düsseldorf dabei, ich war in Bochum dabei. Und jetzt Sonntag werde ich auch in Duisburg dabei sein.
Sehr gut. Ja, wenn du so ein bisschen auf die Saison des MSV zurückblickst, ihr hattet ja nie wirklich was mit dem Abstiegskampf zu tun, deshalb habe ich euch irgendwie auch gar nicht so sehr verfolgt, irgendwie weil ihr gar nicht so bei uns im Umkreis gespielt habt, tabellenstandsmäßig. Ich weiß nur noch, wir haben das Hinspiel, da gab es auch kein Gespräch vor Millern-Ton. Ich glaube, damals hat auch schon an der Gesprächspartnersuche gescheitert. Das ging 2-2 aus und das Besondere im Hinblick darauf war einfach nur, dass das erste Spiel unter Markus Kaczynski war. Wir hatten ja vorher diese zwei Klatschen gegen Bielefeld und Fürth bekommen. Genau. Und daraufhin war ja dann der Trainerwechsel stattgefunden. Genau, wenn du so zurückblickst, was waren Highlights, Lowlights, wie blickst du auf die Saison 17-18 zurück?
Also grundsätzlich muss man da erstmal ausholen, denke ich. Jetzt 5 Jahren hatten wir natürlich den Lizenzentzug in der zweiten Bundesliga. Das ist vorher noch keinem Verein passiert. Dadurch sind wir in die dritte Liga abgestiegen, wussten erstmal gar nicht, was passiert. Unser damaliger Sportdirektor ist auch heute noch Sportdirektor Ivo Grilic. Der musste dann innerhalb von 11 Tagen einen Drittligakader zusammenbauen, also aus dem Nichts, ohne irgendwie ein klares Budget etc. Einziges Ziel damals war halt, die Klasse zu halten und möglichst schnell im zweiten oder dritten Jahr wieder aufzusteigen, weil wir uns die dritte Liga auf Dauer nicht leisten können. Jetzt ist es so, dass wir vor 2 Jahren aufgestiegen sind und dann sang- und klanglos mehr oder weniger wieder abgestiegen sind. Für mich, ich bin seit 2004 dabei, wie gesagt. Ich habe mittlerweile 4 Aufstiege erlebt und jetzt zum ersten Mal haben wir die Klasse danach gehalten. Von daher war die Erwartungshaltung vor der Saison, oh Gott, bitte nicht absteigen, nicht schon wieder. Weil wir genau wussten, in Duisburg im Umfeld, ein weiteres Jahr dritte Liga bedeutet quasi den finanziellen Ruin für den Verein und vielleicht auch das Ende des Profifußballs in Duisburg. Jetzt war es so, dass wir aufgestiegen sind, relativ souverän. Wir waren quasi das ganze Jahr Tabellenführer in der dritten Liga, haben da wirklich auch ansehnlichen Fußball gespielt teilweise, haben dann die Mannschaft im letzten Sommer punktuell verstärkt mit 5 Neuzugängen, von denen tatsächlich auch bis auf Daniel Davari, dem Ersatztorwart, alle 4 super eingeschlagen sind. Das war so natürlich nicht zu erwarten. Wie gesagt, Ziel war irgendwie drinbleiben, koste es, was es wolle, außer Geld, habe ich gesagt. Weil das haben wir nicht und das hat geklappt. Von daher sind wir, glaube ich, insgesamt im Duisburger Umfeld sehr zufrieden mit der Gesamtsaison. Vor ein paar Wochen gab es eine kurze Panik. Also wir standen immer gut da. Am 25. Spieltag waren wir, glaube ich, punktgleich mit Holstein Kiel auf dem 3. Platz. Die Tordifferenz war die ganze Zeit bescheiden, deswegen standen wir weiter dahinter. Aber dann kam das Spiel gegen Holstein Kiel in 5-0 am, ich glaube, 25. Spieltag. Und daran knüpfte dann eine 6-Spiele-Serie an, in der wir nur 1 Punkt geholt haben. Was uns dann im Endeffekt dazu gebracht hat, dass wir irgendwie nur noch 2 Punkte vor dem Relegationsplatz nach unten standen plötzlich. Und man sich dann im Umfeld irgendwie an Würzburg letzte Saison erinnert hat, das dann ja auch fürchterlich schief ging, irgendwie nach einer super Hinrunde. Ja, vor 3 Wochen haben wir dann angefangen, wieder Punkte zu holen. Jetzt 7 Punkte, glaube ich, in den letzten 3 Spielen geholt. Den Klassenerhalt am 32. Spieltag geschafft. Also in Duisburg sind wir, glaube ich, alle glücklich, einfach nur gerade.
Ja, das glaube ich. Das haben wir ja einen Spieltag später auch dann geschafft. Wir haben jetzt uns ja gegen Bielefeld dann auch befreit aus diesem Abstiegskampf, der ja für manche Mannschaften immer noch tobt bis zum letzten Spieltag. Ja, das hat ja auf jeden Fall auch safe mittlerweile. Das ist schon mal gut. Da kann man beruhigt in den letzten Spieltag gehen. Wie sieht es denn im Kader aus? Gibt es schon Leute, die verlängert haben, jetzt wo man ja mit der zweiten Liga aktiv planen kann?
Ja, also man muss sagen, die Kaderplaner beim MSV haben echt gute Arbeit gemacht. Also aus dem Stammkader, ich sag mal die ersten 11, 12, 13 Spieler, wird uns, soweit ich weiß, niemand verlassen. Eventuell geht Marc Flecken, der Torwart, weil der SC Freiburg da ein bisschen Geld auf den Tisch legt, was wir bitter benötigen. Ansonsten haben alle Spieler soweit noch Vertrag aus der Stammmannschaft. Es wird einen leichten Umbruch auf der Bank geben, behaupte ich mal. 7, 8 Spieler, die aber keine nennenswerte Leistung irgendwie gebracht haben dieses Jahr, werden den MSV verlassen. Darunter sind 2, sag ich mal, Legendenabgänge mit Branimir Bajic, dem ehemaligen Kapitän, der jetzt dieses Jahr nur noch auf Standby dabei war, mit 38 jetzt in den Verein integriert wird. Mhm. Und Kingsley Onwuegbu, der uns in den letzten 5 Jahren nach dem Lizenzentzug 2-mal zum Aufstieg geschossen hat, aber jetzt mit 32 auch einfach nicht mehr das Leistungsniveau hat, um in der zweiten Liga irgendwie mitzuhalten. Neuzugänge sind noch keine bekannt, aber mit dem Kader, den wir haben, können wir, denke ich, gut aufbauen. Wir spielen meiner Meinung nach sehr attraktiven Fußball, Kombinationsfußball, haben mit Moritz Stoppelkamp auf links und mit Kauli Sousa auf rechts eine super Flügelzange, die beide wirklich so ziemlich jeden Spieler in der zweiten Liga stehen lassen. Und im Mittelfeld mit Fabian Schnellhardt und mit Lukas Fröde 2 relativ junge Spieler mit 22 und 24, meine ich, die auf der Doppel-6, Doppel-8 super aufräumen und abbauen. Man kann sich da wirklich nicht beschweren über den Kader. Wir sind alle frohen Mutes, was die neue Saison angeht.
Ja, lass uns da auf 2 Personalien nochmal kurz ein. Du hast gesagt, Bajic übernimmt eine Funktion im Verein. Was wird er da genau machen? Nachwuchstrainer oder was macht er dann?
Das ist noch nicht ganz klar kommuniziert. So wie sich das anhört, wird er stellvertretender Leiter des Nachwuchsleistungszentrums.
Okay, das ist ja schon eine gehobene Position dann schon direkt für jemanden, der aus dem aktiven Bereich kommt. Nochmal gespannt, wir haben ja jetzt auch mit unserer Legende, die noch so bei uns spielt, Jan-Philipp Kaller verlängert um 1 Jahr und dann der soll dann auch irgendwie in den Verein integriert werden. Mal gucken, wo es den dann hin verschlägt. Können wir auch gut vorstellen, dass der erstmal so vielleicht einen Trainerschein macht und dann irgendwie den Nachwuchs trainiert oder so.
Ja, mal schauen. Nicht einzubinden wäre natürlich auch ein großer Fehler gewesen.
Ja. Marc Flecken, ich habe jetzt gerade irgendwie bin über den Namen gestolpert und dann war da nicht irgendwie so eine Slapstick-Aktion gehabt diese Saison?
Genau, Marc Flecken hat sich, ich glaube im Spiel gegen gegen Darmstadt war das, hat er sich in den Dienst der Marketingabteilung gestellt und hat eine Trinkflasche im Tor getrunken, während wir eigentlich ein Tor geschossen hatten, was dann aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen, also es war ganz klar kein Abseits, dann nicht gegeben wurde. Marc Flecken hat halt mit der Nordkurve gefeiert, hat sich umgedreht, hat einen Schluck getrunken aus seiner Flasche und in dem Moment lief das Spiel halt schon weiter. Das Tor-Jingle lief noch im Stadion, das heißt wirklich jeder hat gefeiert und plötzlich war der Ball im Tor, weil ich glaube Gerrit Nauber den Ball zu ihm zurückköpfen wollte, er aber einfach nicht da war und dann war es nicht mehr so schwer, den Ball über die Linie zu drücken für den Darmstädter Stürmer.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Story wert gewesen. Ich habe gerade mal geguckt, es war gegen Ingolstadt das Spiel. Genau, mit seiner Slapstick-Aktion da. Und steht hier auch gerade irgendwie, die Flasche ist dann für 2000 Euro versteigert worden.
Für den guten Zweck.
Genau, hat noch was gebracht. Er hat hier, glaube ich, nach dem Spiel gesagt, er wollte die verbrennen im Garten.
Genau.
Und da ist auf jeden Fall dann nochmal was Gutes bei rausgekommen.
Dafür steht der MSV. Also wenn irgendwie Gelder sozial irgendwie zu holen sind, dann ist hier das Engagement auch immer groß in unserer Stadt.
Ja, das ist eine super Überleitung, soziale Aktionen. Dafür steht ja auch eure Kohorte, also eure Ultras ab und zu gerne mal. dass sie da ganz soziale Aktionen starten. Da hatte der Übersteiger, also mein Kollege Mike sozusagen, gefragt, wie es denn da momentan ist. Es gab ja teilweise schon Übergriffe von Nazis oder rechten Gruppen auf die Ultras oder auf das Umfeld der Ultras irgendwie. Ich bin da jetzt nicht genau im Thema. Kannst du uns da ein bisschen mehr zu sagen?
Ich muss sagen, ich bin auch nicht im Ultra-Umfeld drin. Ich kenne natürlich ein paar Leute, die in dem Umfeld drin sind, auch im Umfeld der Kohorte. Da sagt man im Umfeld immer, ja, erzähl nicht so viel, weil du weißt halt auch nicht die Details. Es ist auf jeden Fall so, dass in unserer Stadt immer wieder damit gerechnet werden muss, dass irgendwelche Veranstaltungen, seien es Veranstaltungen der Ultras oder Veranstaltungen der Leute, die im Ultra-Umfeld sind, Angst haben müssen, dass da von der Division Duisburg beispielsweise irgendwelche Nazi-Hooligans auftauchen und da ein bisschen für Unordnung sorgen, sag ich mal. Der letzte Vorfall im Stadion, das war, meine ich, in Darmstadt gewesen. Da ging es dann gar nicht um die Kohorte selber, sondern um unser Initiativbündnis Zebras stehen auf. Das ist ein Bündnis, das sich für eine Kurve im Sinne des FC St. Pauli quasi engagiert, gegen Homophobie, gegen Rassismus etc. Die haben einen Banner aufgehängt in letzter Zeit. Das war dieser typische Hakenkreuz-Banner mit der Faust und dem, in dem Fall das Logo der Zebras stehen auf.
Ja.
Das hing halt in Darmstadt auch am Zaun. Dann wurde man dort überfallen von rechts, konnte sich dann gerade noch so wehren und das Banner wieder an sich reißen, hat aber dann natürlich ordentlich Prügel kassiert. Im Nachhinein muss man sagen, die Darmstädter Polizei im Stadion hat das minutenlang erstmal völlig ignoriert. Denen war das total egal. Und wie das halt häufig bei sowas ist, bei solchen Situationen, die Leute von rechts, die sind wesentlich häufiger im Kampfsportstudio und tun mehr für ihren, sag ich mal, und dann gibt es natürlich ordentlich Haue. Sehr unschön.
Ja, möchte man nicht zwischengeraten.
Genau.
Also ist nach wie vor ein Problem, sagst du, dass da immer noch mit Stress gerechnet werden muss.
Leider ja.
Okay. Ja, bleibt zu hoffen, dass ihr da längerfristig den Weg gehen könnt, den der FC St. Pauli auch gegangen ist. Das war ja auch ein jahrelanger Kampf, bis man dann die Leute da aus den Kurven bekommen hat. Und natürlich ist es auch ein Kampf, der nie aufhört, ne? Also man muss da auch immer am Ball bleiben und immer gucken, dass das so bleibt, wie es jetzt gerade ist. Weil mit den größeren Stadion sind natürlich auch wieder Leute dazugekommen, die das auch vielleicht erst zum Teil erstmal lernen müssen, wie man sich da verhalten sollte. Gut, das war das eine Thema. Ich wollte dann noch kurz über den Trainer sprechen, weil der ist ja also Ilja Gruev ist ja für Traineranstellungszeiträume schon relativ lange bei euch, 3,5 Jahre. Was hast du denn von ihm für einen Eindruck? Ist ja wahrscheinlich auch maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass ihr jetzt da steht, wo ihr steht.
Ja, also Ilja Gruev, ich persönlich bin ein großer Fan von ihm. Er ist natürlich auch ehemaliger MSV-Spieler, hat damals, ich glaube, bis 2005 auch für den MSV gespielt, hat dann nachher seine Trainerkarriere in Bulgarien begonnen, also in seinem Heimatland, hat dann unter anderem auch unter Lothar Matthäus gelernt. Anscheinend hat er das relativ gut gemacht. Ich weiß nicht, wie das klappen konnte. Jedenfalls ist es so, dass wir in Duisburg kontinuierlich besseren Fußball spielen unter Gruev. Wir haben zum ersten Mal seit wirklich Ewigkeiten eine kontinuierliche Ruhe im Verein. Das heißt, er ergänzt sich auch mit Ivica Grilic, also dem Sportdirektor, da irgendwie sehr gut, zumindest nach außen hin. Fußballerisch, taktisch kann man ihm nicht viel vorwerfen. Er reagiert richtig, meiner Meinung nach. Er wechselt vernünftig ein. Er kann wesentlich besser einschätzen, wann welcher Spieler einfach fertig ist für den Tag, als Trainer bei uns zuvor. Klar, er ist jetzt in der schwierigen Zweitligasaison zu uns gekommen vor 2 Jahren, hat dann eine Mannschaft übernommen, die abgeschlagen letzter war, hat dann zum Ende der Saison es noch geschafft, durch eine Aufholjagd uns auf einen Relegationsplatz zu bringen, haben dann natürlich die Relegation leider sang- und klanglos verloren. Aber im Jahr in der dritten Liga hat man gesehen, die Handschrift war weiterhin da, fußballerisch. Jedes Spiel in der dritten Liga wurde kontrolliert. Man hat nicht immer ein Feuerwerk abgebrannt, wie es jetzt mittlerweile der Fall ist oder häufig der Fall ist. Aber man hat immer defensiv sicher gestanden, hat daraus aufgebaut, hat vernünftig das Flügelspiel genutzt, hat mit Fabian Schnellhardt einen wunderbaren Achter eingebaut, der vorher noch nach Kiel verliehen wurde vor 3 Jahren. Super Entwicklung meiner Meinung nach.
Okay, bleibt ja nur zu hoffen, dass er dann bei euch bleibt und nicht irgendwann andere Vereine auf ihn aufmerksam werden, wie das jetzt bei Kiel passiert ist, die dann ihren Aufstiegstrainer auch verloren haben an Köln. Mal gucken. Gut, dann müssen wir noch über was sprechen, was so ein bisschen ungünstig ist für die Leute, die am Sonntag mit einem Sonderzug fahren. Da bin unter anderem ich auch dabei. Da hatte der Paramat bei Twitter angemerkt, ob das denn gang und gäbe wäre, dass Sonderzüge oder Züge, wo man weiß, dass da kommen viele Auswärtsfans mit, dass sie dann nicht zum Hauptbahnhof fahren dürfen, sondern in Duisburg-Schlenk ist das, glaube ich. Dass sie da umgeleitet werden, weil da ja im Umfeld einfach mal so gar nichts ist, was dann die Versorgung der Leute, und es werden 800 mit dem Sonderzug fahren, das glaube ich, ist so die offizielle Zahl, was ja die Versorgung von diesen 800 Menschen sehr schwierig macht, wenn es einfach irgendwo am Rande der Stadt ist, wo nichts ist.
Also grundsätzlich muss man sagen, Duisburg-Schlenk ist nicht am Rande der Stadt, sondern der Bahnhof des Stadions. Also vom Bahnhof Schlenk läuft man keine 5 Minuten bis zum Gästeblock. Das ist natürlich dann damit gemeint, dass man da alle Sonderzüge immer hinleitet. Das Problem in Duisburg ist einfach die Vergangenheit. Wir hatten 2011 in Duisburg diese furchtbare Katastrophe mit der Love Parade. Und seitdem ist einfach das Sicherheitsgefühl in der Stadt irgendwie verloren gegangen, zumindest bei der Polizei. Man hat nach 2011 natürlich in der Aufarbeitung dieses ganzen schrecklichen Vorfalls alle möglichen Sicherheitskonzepte verschärft. Also ich erinnere mich noch daran, dass wir in der Bundesliga 2005, 2007 gegen Schalke, gegen Dortmund das ganze Stadion voll hatten. Wirklich jeder Platz war voll. Der Gästeblock war mit einer einfachen Mauer vom Rest des Stadions getrennt. Und heutzutage ist es so, dass wir da beispielsweise jetzt gegen Fortuna Düsseldorf den kompletten Oberrang der Südtribüne freilassen mussten, dass wir Pufferblöcke haben, teilweise 3.000, 4.000 Plätze, die da frei bleiben müssen. Das ist das eine. Zum Bahnhof zurückzukommen. Es ist so, dass in Duisburg früher sich in der Innenstadt auf der Königstraße die, ich sag mal, rechteren Fans in Duisburg immer getroffen haben. Meistens an einer Köpi-Kneipe direkt in der Innenstadt. Haben dann da ordentlich vorgetankt. Und dann kam es da in der Vergangenheit häufiger mal dazu, dass auswärtige Fans von diesen Idioten dann gejagt wurden nahezu, dass man da wirklich tatsächlich auch um seinen Körper sich fürchten musste. Sehr, sehr unschöne Szenen, die es da gegeben hat. Zum anderen muss man das so sehen, das Ruhrgebiet ist eine Ansammlung von jede Menge Fußballclubs, jeder Menge, ich sag mal, Traditionsvereinen. Das geht los, Dortmund, Schalke, Bochum. Dann gibt es aber auch noch Essen, Oberhausen, ich will nicht sagen Düsseldorf, weil es nicht zum Ruhrgebiet gehört, aber die ganze Region hier ist von Rivalitäten geprägt. Und dementsprechend gibt es halt auch, ich sag mal, wöchentlich irgendwelche Vorfälle an irgendwelchen Vereinsheimen oder Clubheimen, sodass hier wirklich so ich würde sagen, die Polizei sieht Fußballfans in erster Linie als Verbrecher hier bei uns.
Okay. Also können wir davon ausgehen, dass wenn der Sonderzug ankommt, dass wir dann schön auch mit Spalier wahrscheinlich doch bitte zügig den Gästeblock aufsuchen sollen oder wie wird das laufen?
Davon ist auszugehen, ja. Leider ist es so. Wenn man von der Südseite des Stadions aus allerdings noch von der Polizei, ich sag mal, ein bisschen Platz bekommt, dann könnte man theoretisch Richtung Sportschule Wedau gehen. Das sind 200 Meter vom Gästeblock, 300 Meter vielleicht. Und da gibt es eine Wasserskianlage beispielsweise, an der man theoretisch ein Wasser trinken kann, eine Cola trinken kann, ein Bier trinken kann. Aber ich bezweifle tatsächlich sehr, dass die Polizei das zulassen wird.
Okay, ja, hoffen wir das Beste für Sonntag, weil wir auch relativ früh schon ankommen, ne? Also es ist ja dann irgendwie so noch ein paar Stunden hin bis zum Anpfiff. Wäre eigentlich schön, wenn man sich dann noch ein bisschen im Umkreis des Stadions aufhalten könnte.
Ja.
Na gut,
kann man nichts für Gästefans in Duisburg, definitiv nicht.
Ja, aber du sprichst ja schon einen wichtigen Punkt an, ne? Also es geht ja nicht nur um uns, es geht ja auch um andere Gästefans, die dann davon da aus gelotst werden. Und muss man in den sauren Apfel dann wohl beweisen, aber ja, um den Paramat zu zitieren, ist halt das Gegenteil von gastfreundlich, ne? Also es ist halt irgendwie so ein bisschen, ja, ihr kommt halt, aber dann bitte auch so, wie wir das euch sagen.
Ja, also Gastfreundlichkeit ist bei der Polizei hier nicht unbedingt angesagt. Angesagt ist hier, ihr seid zum Fußballgucken da, dann geht bitte zum Stadion und fahrt nachher wieder nach Hause. Duisburg ist eigentlich eine schöne Stadt, hat ein paar wirklich schöne Ecken in der Innenstadt mittlerweile am. Aber ich befürchte, davon werdet ihr nicht viel sehen können, leider.
Ja, schade. Ja, aber wenn wir jetzt schon beim Stadion sind, mit diesem so wohlklingenden Namen, den ich jetzt nicht nochmal wiederhole, eines Reiseveranstalters, gibt es da irgendwie Bemühungen? Man hat ja irgendwie jetzt bei Fürth in letzter Zeit mal gehört, dass sie da sehr drum gekämpft haben und jetzt mittlerweile auch wieder Rohnhof heißen dürfen. Gibt es da irgendwelche Bemühungen, dass ihr irgendwann mal wieder, ich weiß nicht, wie hieß es vorher? Wie ist der eigentliche Name? Das Wedau-Stadion.
Also, ich mal Wedau-Stadion, dann als das neue Stadion gebaut wurde, hieß es MSV-Arena, was ja auch noch in Ordnung ist.
Das ist der Vereinsname mit drin, ne?
Genau. Es gibt keine Bestrebungen, den Namen irgendwie zu ändern. Ich glaube, das liegt in erster Linie daran, dass Schauinslandreisen ein alteingesessenes Duisburger Unternehmen auch ist, die sich auch wirklich stark im Fanumfeld auch engagieren, durch Aktionen, durch eine gute Kommunikationsstrategie, würde ich sagen. Der Name klingt natürlich nicht schön, aber in der Situation, in der sich der MSV befindet, ist es leider so, dass wir, glaube ich, auch auf das Geld angewiesen sind, dass wir durch diese Namensrechte auch einnehmen. Das ist, glaube ich, einfach, ohne diesen Namen würde es wahrscheinlich uns gar nicht mehr geben. Also Schauinslandreisen ist das Unternehmen, das seit dem Lizenzentzug mit Sicherheit am meisten Geld in den Verein gebuttert hat.
Okay. Ja gut, man könnte ja irgendwie das irgendwie, was gibt irgendwie, ich habe es irgendwie jetzt im Podcast gehört, dass es auch Vereine gibt, wo halt die Stadionrechte beim Sponsoren liegen und der dann aber bewusst sagt, er möchte dann diesen Stadionnamen bewusst erhalten und dann quasi nur im Hintergrund irgendwie agieren. Aber gut, dann bleibt das wohl erstmal so. Wenn wir jetzt auf das Spiel am Sonntag gucken, ich meine, es geht für beide um nicht mehr allzu viel. Ich habe auf die Tabelle geguckt, wir können euch theoretisch noch überholen. Ihr habt irgendwie warte mal, jetzt gucke ich mal nebenbei kurz drauf, wie die Tabellensituation genau ist. Es steht irgendwie zwei Plätze über uns, ne? Wie viele Punkte? Ihr habt 43 Punkte, glaube ich, ne?
Oder wie war das? Das ist Platz. Ich glaube schon.
Warte, ich mache jetzt mal nebenbei die Tabelle auf.
Ich meine, der Punkt vom Wochenende 44.
Ihr habt sogar 45. Ihr seid 8 mit 45, dann kommt Union mit 44 und dann kommen wir mit 43.
Niemandsland jedenfalls.
Genau, also das es geht um nicht mehr viel.
Genau.
Es wäre halt nur schön, weil Darmstadt und Aue haben 40 Punkte. Sollten wir am Sonntag verlieren und einer von beiden gewinnt, also wir können theoretisch noch auf diesen unsäglichen 15. Platz rutschen, glaube ich. Ich habe jetzt nicht geguckt, wer da genau gegen wen spielt. Das ist halt immer so blöd, weil man dann in den Amateurtopf beim DFB-Pokal rutscht, ne? Dann hat man nicht irgendwie schön so ein.
Bitte? Uns ist der Profitopf auf jeden Fall sicher. Das habe ich auch die Tage in der Zeitung gelesen.
Ah, okay. Also können wir nicht mehr 15. werden.
Also wir im Sinne von MSV.
Ach so. Jetzt war ich gerade ein bisschen irritiert, weil du ja auch ein bisschen mit St. Pauli sympathisierst. Nee, gut. Dann betrifft es uns wahrscheinlich doch noch eher als euch. Ich kann ja gerade mal gucken. Ja, wobei, nein, Heidenheim spielt gegen Fürth. Weil Fürth ja auch 17. ist. Aber Darmstadt und Aue spielen gegeneinander. Also von dem her kann da eigentlich nur noch einer von beiden an uns vorbeirutschen, im schlimmsten Fall.
Davon abgesehen ist der Amateurtopf nicht sowieso gleichbedeutend mit einem Heimspiel?
Das schon, aber ich mag das eigentlich immer, zumindest in der ersten Runde irgendwo zu einem Landespokalsieger zu fahren irgendwo. Also ich erinnere mich immer noch gerne zurück an das Spiel gegen Optik Rathenow. Das war einfach großartig irgendwo in der brandenburgischen Walachei. Das war super.
Das mag ich immer ganz. Ich erinnere mich an das Pokalspiel in Paderborn und das war nicht so doll.
Das stimmt. Wobei ich ja Paderborn jetzt auch nicht, ne, also da ist ja auch irrsinnig viel irgendwie jetzt reingebuttert worden auch. Und die sind ja auch mit Abstand zusammen mit Magdeburg da auf Platz 1 und 2 der dritten Liga. Also das sind ja, die würde ich nicht als Amateurverein betrachten. So. Also ich rede jetzt eher von so Viert- oder Fünftligisten,
ja, schon klar.
Die dann irgendwie das Highlight, obwohl das dann das Highlight der Saison ist, dass der FC St. Pauli kommt. Oder meinetwegen auch der MSV Duisburg, das ist ja auch für viele schon was Besonderes. Nee, genau, also da schauen wir mal. Also Aber eigentlich, da auch Mannschaften unten gegeneinander spielen, Darmstadt gegen Aue, dann kann es eigentlich nicht mehr passieren. Sehr gut. Ja, also wie gesagt, es geht für beide um nicht mehr viel. Es geht nur noch so ein bisschen um, ne, Tabellenbeschönigung und so. Also gerade für uns, die wir ja sehr lange da unten rumgeschwommen sind, wäre es vielleicht schöner, zumindest im gesicherten Mittelfeld oder vielleicht sogar auf einem einstelligen Tabellenplatz rauszukommen.
Ja, ich meine, für uns geht es tatsächlich noch um ein bisschen mehr als nichts. Und zwar ist es so, dass wir, glaube ich, in der Fernsehtabelle noch einen Platz nach oben rutschen können, in der Fernsehgeldtabelle, was dann, glaube ich, 270.000 Euro wären. Ich sage mal, bei Duisburger Verhältnissen das Monatsgehalt von drei, vier Spielern, das wäre schon nicht so schlecht. Ein paar mehr Spieler. Und bei uns zählt jeder Euro. Von daher denke ich nicht, dass die Jungs das auf die leichte Schulter nehmen werden am Sonntag.
Ja, mal schauen. Also ich hoffe auch, dass unsere Jungs da an die letzten beiden Spiele anknüpfen, an die Leistung der letzten beiden Spiele gegen Fürth und Bielefeld. Das wäre schon schön, wenn man da noch so ein bisschen schönen und erfolgreichen Fußball sieht. Anstatt so einen lauen Sommerkick, wo es um nichts mehr geht. Was würdest du denn tippen, wenn ich jetzt nach einem konkreten Ergebnis frage?
Schwierig. Ich glaube, dass es irgendwo in Richtung 1-1 oder 2-2 geht. Grundsätzlich, wie gesagt, mein Herz schlägt für beide Vereine. Dementsprechend ist es mir auch wirklich egal, wie das Spiel ausgeht. Solange es nicht 0-0 ausgeht, bin ich relativ zufrieden. Sag mal, konkreter Tipp ist ein 2-2.
Also wie im Hinspiel.
Genau.
Ja, das würden wir zumindest ein paar Tore sehen, das wäre schon auch schon mal nicht schlecht. Ich erhoffe mir eigentlich so ein 1-0, würde ich schätzen, weil ich glaube, zwei Tore oder mehr wird glaube ich, schwierig. Also so ähnlich wie jetzt gegen Bielefeld, also gut spielen, viel Zweikampf, bisschen beißen und dann am Ende erfolgreich sein, das wäre ganz cool. Dann würden wir noch ein bisschen hochrutschen in der Tabelle und nicht nur Zehnter sein. Gut, Jan,
Mit
gibt's noch?
Beißen alleine werdet ihr, glaube ich, in Duisburg nicht so viel reißen. Also ich denke, Duisburg ist eine spielerisch starke Mannschaft. Durch aggressive Spielweise ist, glaube ich, gar nicht so sehr beizukommen. Ich würde sagen, wenn man in Duisburg was holen will, dann muss man Fußball spielen.
Okay, ist eine Ansage. Ja, gibt es sonst noch was? Weil ich habe meinen Zettel soweit abgearbeitet. Gibt es noch irgendwas, was man über den MSV wissen muss? Aktuelle Begebenheiten, die vielleicht nicht bis nach Hamburg gedrungen sind? Oder haben wir alles so ein bisschen abgefrühstückt?
Also ich denke, wir Duisburger oder wir Ruhrgebietsleute nehmen uns selber gar nicht immer für so wichtig und ich denke, wir haben eigentlich soweit alles Wichtige zusammengefasst.
Wunderbar. Dann danke ich dir sehr. Ich fand, das war ein gelungenes Podcast-Debüt für dich. Sehr
Dankeschön.
informativ, hast dich super vorbereitet, danke dafür. Ja, wir schauen einfach mal. Du hast es ja schon besprochen, also wahrscheinlich wird es dann schwierig sein, sich am Stadion irgendwie zu treffen, wenn wir da von der Polizei freundlichst in den Gästeblock gefercht werden. Aber wir können ja mal gucken, dann auf jeden Fall uns Anfang nächster Woche nach dem Spiel dann nochmal zusammen zu funken hier über Skype und dann noch ein kleines Saisonfazit zu treffen.
Das können wir gerne machen. Würde mich freuen, ja.
Super, dann geht es für mich jetzt gleich noch zu dem Pokalfinale der ersten Frauen von St. Pauli. Die spielen gegen Bramfeld gleich an der hohen Luft. Deshalb weiß ich noch gar nicht, ob ich jetzt alles schaffe mit Schneiden und so. Wahrscheinlich kommt die Folge dann irgendwann heute Abend erst. Mal gucken.
Die Unterstützung für die erste Frau ist wichtiger.
Absolut. Wie gesagt, die können Pokalsieger werden und auch da bedeutet der Pokalsieg den Einzug in den DFB-Pokal. Gut, danke nochmal und wie gesagt, wir schreiben uns nochmal zusammen. Aber für das Hingespräch schon mal vielen Dank dir.
Ja, danke für die Einladung. Schönen
Sehr
Tag.
gerne. Und genau, allen, die am Sonntag nach Duisburg fahren, gute Fahrt, habt eine schöne Saisonabschlussfahrt und bis dahin, ciao.
Ciao.